Ihr arbeitet beim Bildungsprojekt Perspektivwechsel Plus, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das zieht zwei Fragen nach sich, nämlich was ist das eine und was ist das andere? Also was ist dieses Bildungsprojekt und was ist diese Zentralwohlfahrtsstelle?
Die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland gibt es seit 100 Jahren. Wir feiern eigentlich dieses Jahr das 100-jährige Bestehen. Das zentrale Anliegen ist die soziale Arbeit. Die Zentrale Wohlfahrtsstelle kümmert sich beispielsweise um die Belange der jüdischen Communities überall in Deutschland. Aber seit 2005, spätestens seitdem, gehört auch die politische Bildung und Demokratieerziehung zu einem wichtigen Anliegen. Und in diesem Kontext oder in diesem Rahmen entstand unter anderem auch das Projekt Perspektivwechsel Plus als ein Modellprojekt, als Bildungsprojekt mit einem Schwerpunkt. Und zwar in Thüringen. Und seit 2007 setzen wir hier Programme, verschiedene Programme um, die sich der Stärkung und Förderung und Qualifizierung von Fachkräften verschrieben haben und sozusagen mit dem thematischen Fokus auf diversitätsorientierte Jugend- und Sozialarbeit, auf sozusagen Pädagogik der Vielfalt, auf Antisemitismus und Rassismusprävention.
Du hast jetzt gerade so eine besondere Betonung reingebracht bei in Thüringen. Gab es denn da einen speziellen Grund dafür, dass das ausgerechnet in Thüringen so angesiedelt wird?
Wir haben 2006 uns in Thüringen beworben, schon lange her, auch ein 10-jähriges Bestehen, kann man sagen, und wurden dann vom Land unterstützt und viele Jahre war das ein Projekt zwischen Bund und Land, das heißt 50% Bund und 50% Land, und wir haben hier dann als eine nicht Struktur geförderte Einrichtung mit unseren mobilen Angeboten haben wir uns hier ausgebreitet und seit 2015 arbeiten wir auch bundesweit mit dem Projekt Perspektivwechsel Plus.
Wenn ich es immer so höre, Projekte und Programme und Bildungsarbeiten, dann klingt das für mich immer nach Antragssprech. Kann man mal irgendwie genauer sagen, was da tatsächlich gemacht wird, was da passiert?
Also wir arbeiten mit Fachkräften zusammen, also wir sozusagen sind in der Fortbildung von Fachkräften in unterschiedlichen Aufgabenfeldern tätig eigentlich, und die Hauptzielgruppen sind pädagogische Fachkräfte, Polizei, aber auch Verwaltung und Lehrkräfte eigentlich auch im weitesten Sinne. Und im Grunde versuchen wir eigentlich mit diesen Leuten gemeinsam zu schauen, was tritt in ihren Arbeitsfeldern auf an Themen, die sich um Diskriminierung, um gesellschaftliche Vielfalt drehen, welche Themen begegnen ihnen da in ihrer alltäglichen Arbeit mit den Zielgruppen, mit denen sie wiederum arbeiten, also zum Beispiel mit Klassen oder genau, und schauen einfach, wie wir die Fragen, die aufkommen im Alltag und manchmal gestellt werden, oft aber auch nicht, weil sie oft schambesetzt sind oder irgendwie ja einfach schwer zu besprechen sind, versuchen wir zu bearbeiten einfach. Und oft braucht man dafür ein bisschen mehr Zeit. Also es sind jetzt selten kurze Workshops, sondern wir arbeiten eigentlich relativ langfristig. Also wir haben eigentlich längere Seminarsequenzen oder auch ganze Reihen, die dann manchmal auch über einen längeren Zeitraum gehen und versuchen einfach die Fachkräfte zu unterstützen in den man kann sagen, Diskriminierungsprävention, Rassismus, Antisemitismusprävention. Es ist relativ breit aufgestellt, aber es geht ganz viel immer um die konkreten Arbeitsfelder und das, was ihnen in diesem Themenfeld begegnet. Das kann natürlich je nach Profession sehr unterschiedlich sein. Also ein Polizist bewegt was anderes als eine Lehrerin, eine Geschichtslehrerin, sag ich mal.
Es klang schon danach, dass wir Menschen, erwachsene Fachkräfte in ihren beruflichen Feldern unterstützen, und das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Projekten und Programmen, die einfach nur Erwachsenenbildung machen. Uns geht es darum, tatsächlich Fachkräfte und ihre Einrichtungen in den Blick zu nehmen und nicht nur zu individuellen Veränderungen herbeizuführen im Kopf sozusagen derjenigen, mit denen wir solche Fortbildung, Weiterbildung umsetzen, sondern auch in ihren Einrichtungen. Und daher setzen wir beispielsweise auf den Ansatz der Organisationsberatung. Weil ganz oft passiert Folgendes, dass die Teilnehmenden mit uns lernen und sich auf diesen Weg begeben. Auch lernen, neu zu sehen, sozusagen auch Dinge in ihrem Alltag wahrzunehmen, die sie vorher nicht gesehen und nicht wahrgenommen haben. Wir beschreiben das manchmal auch als Sehen lernen. Dann lernen sie auch damit umzugehen, aber dann kehren sie in ihre Strukturen zurück und stoßen dort auf Mauer verschiedenster Form. Wir schweigen oder Widerstände gegen jegliche Veränderung, und da versuchen wir einfach ebenfalls sie so weit zu bringen, dass sie in ihren Einrichtungen auch Unterstützung erfahren und diese Erkenntnisse auch umsetzen können.
Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, es gibt Bedarfe, es gibt Probleme, und warum ich euch eigentlich eingeladen habe, war ja, dass hier ein Diskussionsforum zur Antisemitismuskritik in Erfurt machen wollt. Und in dieser Ankündigung dieses Diskussionsforums, da behauptet ihr ja auch schon, dass der Antisemitismus aktuell wieder erstarken würde. Und jetzt bin ich jemand, ich bin nicht jüdisch, ich bin auch überhaupt nicht religiös. Das heißt, aus meiner Perspektive, ich bekomme davon gar nicht so viel mit. Würde euch deswegen mal bitten, dass ihr vielleicht mal beschreibt aus eurer Perspektive, woran ihr das festmacht oder worin sich das für euch ausdrückt, dass Antisemitismus aktuell erstarkt.
Ja, es ist eine schwierige Ausgangslage, wenn wir sagen, es gab mal Zeiten, wo es den Antisemitismus nicht gegeben hat. Und das kann ich leider so nicht bestätigen. Klar gibt es Veränderungen in der Manifestation von Antisemitismus. Beispielsweise, es wird sagbarer und gewaltförmiger. Aber wir gehen nicht davon aus, dass es jemals, insbesondere nach 1945 in Deutschland, Zeiten gegeben hat, wo es keinen Antisemitismus gab. Und jetzt gibt es ihn plötzlich, ja, ganz plötzlich aus dem Nichts. Daher müssen wir ein bisschen zurückdrehen und schauen, wie ist das dazu gekommen, dass der Antisemitismus nach 1945 nie aufgearbeitet wurde, ja, und immer noch weiter wirkt und lebt und gedeiht in den Köpfen, aber jetzt auch ganz konkret auf dem Schulhof, ja, im Alltag. Und ein Grund, warum der Antisemitismus so unsichtbar bleibt, weil du sagst, du bist nicht jüdisch, religiös hat damit nichts zu tun, aber du bist nicht jüdisch und erlebst das nicht. Und da hilft uns, klar, wir gehen von einer Mehrheitsgesellschaft aus, die nicht jüdisch ist und den Antisemitismus nicht unbedingt als ein aktuelles Problem wahrnimmt. Aber das macht den Antisemitismus nochmal unsichtbarer oder macht ihn unsichtbar, wenn wir alle sozusagen, ja, eine Position dazu haben, den gibt es so nicht sozusagen. Den gibt es sehr wohl. Ich glaube, wir können den Blick nach innen richten und uns selbst befragen, was wir von Juden halten oder welches Bild wir von Juden in uns tragen, welche Verknüpfung oder Assoziation wir in dem Moment haben, wenn wir das Wort Jude und aufstellen, in den Raum werfen. Und das, was wir aus dieser Befragung haben, ist ein Konglomerat an verschiedensten Assoziationen und Vorstellungen bis hin zur Zuschreibung von Absichten und Verhaltensweisen. Von daher, der existiert in den Köpfen und in der Sprache und in Geschichtsbüchern und überhaupt in Literatur, aber auch in der familiären Erzählung. Das ist eine Ebene. Aber die andere Ebene ist, dass der Antisemitismus nicht nur eine Gedankenwelt ist und sind nicht nur Einstellungen, sondern es geht ins Handeln über. Und es beginnt dabei, dass der Kontakt vermieden wird oder dass das Nicht-Wissen-Wollen fortgesetzt wird, dass Jüdinnen und Juden nicht sozusagen als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden, dass ihnen bestimmte Rollen zugewiesen werden, Identitäten zugeschrieben werden, dass jüdische Kinder nicht angenommen werden, ja, nicht gesehen werden bei der Vorbereitung von pädagogischen Einheiten zum Thema Holocaust Education oder Shoah. Es beginnt dort, aber es geht auch weiter zu Gewalt, ja, zu verschiedenster Art von Gewalt, sowohl verbal als auch nonverbal. Es gibt beispielsweise auch eine ganz spannende Erkenntnis aus dem zweiten unabhängigen Expertenkreis, dem ich auch angehöre, dass es kaum Daten gibt in der Forschung.
Moment, ganz kurz. Zweiter unabhängiger Expertenkreis von was für was? Das muss man, glaube ich, kurz einordnen. Mhm.
2014 hat der Bundestag einen zweiten unabhängigen Expertenkreis ins Leben gerufen, der sich zur Aufgabe machte, eine Bestandsaufnahme über den aktuellen Antisemitismus vorzulegen. Das Hauptergebnis ist nicht überraschend, aber dennoch wichtig, weil es jetzt auch in einem Bericht postuliert ist. Die hiesige Mehrheitsgesellschaft hält nichts von Antisemitismus. Es gibt kaum Bewusstsein dafür. Und das, was man aber kennt, wird negiert, sozusagen. Der Antisemitismus existiert praktisch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung beziehungsweise im Bewusstseinshaushalt der Bevölkerung. So. Und das ist ein Problem. Das Problem, ja, das macht den Antisemitismus als Phänomen unsichtbar. Was heißt Phänomen? Das liegt außerhalb der Erfahrungswelt. Das kann überall auftauchen, es hat ähnliche Formen und kann eingenommen, sogar antisemitische Haltung können eingenommen werden, unabhängig der politischen Haltung, unabhängig der Herkunft, unabhängig des Geschlechts und auch der Bildung. Aber die Erfahrungswelt oder die Begegnung mit Antisemitismus gibt es dennoch, ja. Und auch sie wird unsichtbar gemacht, beziehungsweise wenig thematisiert. Und wenn sie thematisiert wird, passiert das oberflächlich. Sozusagen das, was wir kurzum haben, ein Nichtwissen über Antisemitismus. Was wir nicht haben, ist ein antisemitismus-sensibles Gedächtnis beispielsweise, dass wir schon darauf zurückgreifen können, ja, beim nächsten Vorfall. Also wir sind jedes Mal aufs Neue sehr überrascht, dass es einen Vorfall gibt und versuchen auch mit allen Kräften, diesen Vorfall als nicht antisemitisch erscheinen zu lassen. Das passiert im Kontext Schule sehr oft und verteidigen vehement die Überzeugung, dass wir alles hinter uns gelassen haben, was mit der Ideologie der Ungleichwertigkeit gehört und insbesondere mit dem Antisemitismus. Und das ist sozusagen ein Problem, das zieht sich durch. Zweites wichtiges Ergebnis der Expertenkommission war zum Beispiel, dass wir kaum Daten haben über die Perspektive der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Ja, wie trifft es sie? Was erleben Jüdinnen und Juden? Welches Verständnis von Antisemitismus haben sie und wo werden sie damit konfrontiert? Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die sehr wichtige Daten liefert, beispielsweise die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung. Und wir haben schon eine sehr repräsentative Umfrage durchgeführt. Stimmt der Aussage zu, sie erleben Antisemitismus permanent und zwar in Form von verbaler Beleidigung in Form von versteckten Andeutungen, aber auch körperlicher Gewalt. Und das bleibt unsichtbar für die nichtjüdische Bevölkerung. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Ergebnis. Deswegen müssen wir sehr genau hinschauen. Eine Motivation für dieses Forum war aber nicht nur, um auf diese Defizite hinzudeuten, sondern wir stellen fest, dass es eine einschlägige Praxis gegen Antisemitismus gibt, also eine Fachpraxis, Bildungspraxis, Pädagogik, die sich in den letzten 20 Jahren formiert hat und sich auch permanent weiterentwickelt. Aber die Brücke dieser eher außerschulischen Arbeit gegen Antisemitismus zu Schule und Sozialarbeit ist noch nicht geschlagen. Das heißt, viele in der Schule profitieren davon nicht, auch die Fachkräfte beispielsweise, weil sie einfach praktisch nichts davon mitkriegen. Und wir wollen diese Brücke ausbauen. Und dieses Wissen, was wir schon haben über Antisemitismus, über die Pädagogik gegen Antisemitismus, dieses Wissen wollen wir in die Schule und in die außerschulische Praxis einfach tragen. Und das ist ein Grund, warum wir dieses Forum jetzt an unterschiedlichen Städten durchführen. Das ist eine Ergänzung, ein fachliches Angebot, zusätzlich zu Seminaren und Workshops und Supervision. Also sozusagen zu der Arbeit, über die wir im Radio nicht berichten würden, weil das sind meistens auch sehr intime Prozesse. Ja. Da tauschen wir uns nicht nur aus, sondern dort findet ein Lernprozess statt, der unter anderem auch damit zu tun hat, dass die Teilnehmenden auch sich selbst hinterfragen und ihre eigene Haltung schauen.
Ich würde das jetzt gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Also eben hast du gesagt, der Antisemitismus war immer da und mir ging es ja in meiner Frage darum, um die Behauptung, er würde aktuell wieder erstarken, die wahrscheinlich auch keine Behauptung ist, sondern tatsächlich passiert. Und dann habe ich aber rausgehört, dass es sich wohl so verhält, dass er wohl immer da war, aber jetzt wahrnehmbarer wird. Also das heißt, er ist nicht wirklich erstarkt, sondern man kriegt es nur mehr mit, oder habe ich es falsch verstanden?
Also beides stimmt, weil wir haben ja eigentlich keine, also im Radio muss ich nochmal sagen, der Antisemitismus ist nicht richtig aufgearbeitet worden. Den gab es und den gibt es weiterhin. Und es ist eine wilde These zu sagen, er wird jetzt stärker, weil wir haben praktisch keine vergleichende Statistik. Das, was wir heute messen, auch statistisch, Vorfälle, die wir erheben und dokumentieren, mit Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, diese Möglichkeiten hatten wir vor einigen Jahren noch nicht. Und das heißt, wir können rein statistisch gesehen nicht genau sagen, wie war es vor 5 Jahren und wie ist es heute. Klar, die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet immer mehr Fälle. Auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie RIAS in Berlin, eine Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus, sie erheben, also wir haben dort einen deutlichen Zuwachs an Vorfällen. Aber da muss man auch differenzierter hinschauen. Eine Zunahme, aber sozusagen mit welchen Zahlen gleichen wir das ab? Ja? Früher haben wir so nicht erfasst. Das ist erstmal ein Punkt, der ist wichtig. Aber wir können uns nicht nur an der Statistik orientieren. Ja? Wir nehmen einfach wahr, dass es mehr Berichte gibt, es gibt mehr Vorfälle. Auch die Presse ist, glaube ich, aktiver und wachsamer geworden. Vorfälle werden aufgegriffen und zum Diskurs gemacht. Von daher kann man schon sagen, okay, es wird mehr. Zusätzlich haben wir eine angespannte politische Situation im Land, eine prekäre Situation. Die neuen Rechten, die Angst vor Islamismus, die Fokussierung oder die sozusagen die Verschiebung von Antisemitismus auf eine bestimmte Gruppe. Also es gibt Tendenzen, ja, die das Ganze nochmal potenzieren, also quasi verstärken. Ich denke schon, dass wir trauen uns heute einfach anders, darüber zu sprechen. Es hat mit vielen Faktoren zu tun. Und diese Besprechbarkeit ist ein Gut. Das müssen wir unbedingt aufrechterhalten und weiterentwickeln und nicht resignieren. Und auch deshalb nehmen wir stärker den Antisemitismus wahr. Das müssen wir auch tun, sonst werden wir dagegen nichts machen können, wenn das nicht besprochen wird.
Ich habe also vielleicht so als Ergänzung noch, wenn wir über Antisemitismus reden, dann ist immer die Frage, auch was genau meinen wir damit, weil das ein Phänomen ist, was auch sich sehr unterschiedlich zeigt. Und ich glaube, das ist irgendwie eigentlich auch der Versuch in unseren Projekten oder in der Beschäftigung, immer wieder genau zu schauen, wie äußert er sich aktuell. Also das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, das worauf gerade auch schon hingewiesen wurde, dass der Fokus gerade in der Mehrheitsgesellschaft eher in die Richtung geht zu sagen, das ist was Historisches und es ist irgendwie vorbei. Ne? Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, aktuell zu erkennen, wo sind da die Wandlungen? Ja? Also wie drückt er sich gerade neu aus? Und dann diese Form zu verstehen und auch zu dechiffrieren. Ne? Und ich glaube, das ist überhaupt nicht einfach, weil das, was ganz stark zunimmt, ist natürlich auch israelbezogener Antisemitismus, ne? Und der sozusagen auch sich sehr gewaltvoll äußert. Und es gibt einfach ja, sehr eigenwillige immer wieder Verschiebungen. Ich glaube, die muss man, gerade wenn es um Antisemitismus geht, immer wieder sehr genau in den Blick nehmen, um zu erkennen, wer verbündet sich mit wem, wogegen und wie werden sozusagen antijüdische Ressentiments da reaktiviert. Also wie kommen die sozusagen wieder ins Spiel und was kreiert das für eine Gesamtatmosphäre gesellschaftlich auch. Ja? Also und dann in dieser Atmosphäre erst der resultieren dann ganz oft eben auch sehr konkrete Angriffe gegen jüdische Einrichtungen und Personen. Also, ne, und das, ich finde, das ist immer so ein Gesamtbild, was man erstmal irgendwie anschauen muss und was relativ komplex ist. Und was wir versuchen einfach in den pädagogischen Angeboten ist einfach, Leute dabei zu unterstützen, einfach diese Neuformungen immer wieder zu erkennen. Also ne, zu sehen, was haben wir da eigentlich, was ist das eigentlich, was ist gemeint mit Antisemitismus und wie drückt er sich auch aus? Und wozu dient er auch jeweils? Ja, das hat auch irgendwie ganz oft wie so eine kanalisierende Funktion.
Ganz kurz, was du gesagt hast, tatsächlich hatte ich einen Gedanken, wenn wir das Wort Antisemitismus sagen, also die wenigsten können sich darunter was vorstellen. Also, und die wenigsten wissen, was Antisemitismus ist. Aber das Gefühl, dass wir wissen, worum es geht, ist sehr, sehr schnell da. Und dieses Gefühl ist sehr wichtig auch für die pädagogischen Prozesse, weil die Pädagogik gegen Antisemitismus braucht genau diesen Ausgangspunkt. Das sind irrationale Gedanken, es sind Gedanken und Positionen, die nicht nur durch Wissen entgegnet werden können, sondern durch die Auseinandersetzung mit eigenen Emotionen und auch Widerständen, auch Abwehrreflexen. Weil wir leben immer noch in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, die sich vom nationalistischen Gedankengut auch noch vom Antisemitismus innen drin nicht verabschiedet hat. Und das völkische Denken steigt ja jetzt sozusagen. Wir haben den Rechtsruck, denn zu leugnen wäre fatal. Und auch wenn nicht immer in diesem ganzen Rechtsruck gegen Juden gehetzt wird, nicht immer direkt, sind bestimmte völkischen Vorstellungen und Abwertungen, die sind gegen Juden gerichtet, sowieso. Und du hast gesagt, kanalisieren. Der Antisemitismus kanalisiert ganz viele verschiedene völkische Abwertungsphänomene, sozusagen. Überall, wo es um Abwertung von Gruppen geht oder auch um gruppenbezogene Feindschaften, geht es auch um Antisemitismus. Auch daher ist es ganz wichtig, den Antisemitismus zum einen sehr direkt zu benennen. Das haben wir viele Jahrzehnte versäumt, ja, immer irgendwie als Teil von irgendwas anderem thematisiert. Aber gleichzeitig die Verknüpfung zu thematisieren, wie der Antisemitismus mit anderen Formen der gruppenbezogenen Feindschaft kommuniziert, ja, zum Beispiel Rassismus, Diskriminierung insgesamt. Das ist erstmal als Ergänzung vielleicht. Aber thesenhaft, wir glauben daran, der Antisemitismus wurde überwunden. Das ist ein Problem. Wir gehen davon aus, dass die Ressentiments gegen Juden sich nur auf klassische Motive beziehen. Von wegen, ich will sie nicht alle wiederholen, aber von wegen das, was uns sofort in den Kopf kommt. Ja, so die Vorstellung der Macht, der Fremdartigkeit, der Konspiration. Das sind alles zentrale Ideen, die leben bis heute nach wie vor. Aber es gibt ja neuere Formen. Neben dieser Kontinuität an Vorstellungen gibt es neuere Formen und die vermengen sich beispielsweise auch mit der obsessiven Israel-Kritik, in Anführungsstrichen Kritik, und kommen dort zum Tragen. Diesen neuen Formen, altneuen Formen, müssen wir uns öffnen. Dann haben wir auch noch mit einem Antisemitismus zu tun, der ziemlich perfide ist, weil er quasi auf den Nationalsozialismus reagiert und sich als Aggression gegenüber jüdischen Menschen, als Kollektiv, aber auch gegenüber dem Staat Israel äußert. Das kennen wir unter dem Begriff sekundärer Antisemitismus. Der wird immer manifester, auch im rechten Lager. Er wird immer manifester, auch im radikalen Antizionismus. Und er vermengt sich jetzt mit dem israelbezogenen Antisemitismus und äußert sich zunehmend in Gewaltakten und im Gewaltverhalten. Viele Jahre haben wir darüber gesprochen, dass dieser sekundäre Antisemitismus nach 1945, auch als Nachkriegsantisemitismus zu bezeichnen, sich subtil äußert. Latent, zwischen den Zeilen, ja, kommt immer so daher, wird nicht direkt kommuniziert, aber wir erleben jetzt eine Renaissance. Er äußert sich sehr direkt und wird zunehmend gewalttätiger in Verknüpfung mit diesem Nahost-Antisemitismus. Und da ist es kaum möglich, zwischen einer politischen Auseinandersetzung, ja, die pragmatisch sein kann und sehr sachlich sein kann, könnte, und dem Antisemitismus, der sich damit vermengt. Und da werden doppelte Standards angewendet, weil es gibt keine Russlandkritik und auch keine China-Kritik, aber es gibt sehr wohl eine Israel-Kritik, die bis ins Duden geschafft hat. Und das ist ein Problem, weil dadurch wird auch die Gewalt, auch der Hass, aber auch die Gewalt an Juden legitimiert. Ja, weil da ist so eine Stimme, die ins Ohr flüstert, aha, naja, stell dich nicht so an, ja, also wegen der Politik Israels wird dieser Junge angegriffen, na gut, aber hat er selbst verschuldet oder er selbst dafür verantwortlich, also sozusagen diese Annahme ist sehr häufig auch im schulischen Alltag leider, auch bei Fachkräften zu beobachten und auch deshalb sagen wir, wir müssen uns mit unserer Haltung zu diesem Thema auseinandersetzen, bevor wir uns mit Methoden auseinandersetzen, weil die navigiert uns dann schon. Es gibt etliche andere Fragestellungen, wie beispielsweise der Schutz der Betroffenen. Das ist ein Bereich, der kaum verankert ist, auch im schulischen Geschehen nicht. Jüdische Schülerinnen und Schüler werden angegriffen, latent oder auch manifest. Dem tragen wir noch nicht die Rechnung. Es gibt kaum Wissen, auch kaum Unterstützung. Die Perspektiven von Jüdinnen und Juden werden erstmal noch nicht einbezogen, weder in die Planung pädagogischer Angebote noch in Interventionsprojekte. Genau, da sind wir an dieser Stelle, Schnittstelle sind wir einfach momentan. Auch mit dem neuen Kompetenzzentrum, das in Berlin entstanden ist.
Ich würde gerne nochmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, und zwar, dass das schwierig ist, die verschiedenen Strömungen, die sich da immer wieder aufmachen, irgendwie zu analysieren und irgendwie erstmal klarzukommen, wer sich da mit wem verbündet und so weiter und in welche Richtung der Antisemitismus nun wieder umschlägt, welchen neuen Pfad er wählt und so weiter. Wie stellt man sich denn darauf ein und wie kann man dann Ansätze entwickeln, tatsächlich auch mit Leuten zu arbeiten, um dem entgegenzuwirken? Also gibt es irgendwelche Ansätze, die auch übergreifend funktionieren und mit denen man dann gut arbeiten kann, oder muss man das jedes Mal wieder neu machen?
Nee, neu machen muss man es nicht. Man muss nur immer wieder neu drüber nachdenken. Also ich glaube, wenn man über die Emotionen und auch über die Funktionen spricht, die Antisemitismus hat, dann, glaube ich, ist man im Kern der ganzen Bearbeitung. Weil dann, glaube ich, erkennt man auch immer die neuen Erscheinungsformen. Also ich finde, so ein wichtiges Element von Antisemitismus ist, oder gerade vom Sekundären, der auch schon genannt wurde, ist ja auch diese Täter-Opfer-Umkehr, ne? Zum Beispiel eben, dass die Täter sich zu Opfern machen. Und ich finde, das ist zum Beispiel gerade, finde ich, ein Mechanismus, der im Moment ganz präsent ist. Also die ganz laut schreien, empfinden sich als Opfer. Also ich finde, das ist sozusagen so ein ganz sehr wirksames, auch in Verschwörungsideologien ist das einfach ein ganz zentrales Moment, zu sagen, da gibt es eine Minderheit, die uns bedroht und wir müssen schneller sein als die Minderheit, ja? Also sozusagen, die uns regiert im Hintergrund. Das ist eine klassisch antisemitische Struktur. Also dieser Mechanismus ist sehr, also den gibt es im Antisemitismus und der ist gerade extrem wirksam. Also der ist gerade sehr präsent, gerade im Zusammenhang mit Rechtspopulismus neuer Rechter. Ich finde, das zu erkennen, sich dann zu fragen bei Verschwörungsideologien, wen hat man dann im Kopf, wer steht dann im Hintergrund, wer lenkt hier? Und jetzt mal ganz schnell einfach sozusagen bei den Juden. Und da ist man, ne? Also im Antisemitismus mittendrin. Und ich finde, das zu erkennen, also ich glaube, wenn man diese Strukturen erkannt hat und auch die Emotionen, die damit zu tun haben, und das ist gerade in Deutschland in der antisemitismuskritischen Bildung total wichtig, die emotionale Ebene zu thematisieren, weil die kommt eigentlich immer zuerst. Also wenn wir über Antisemitismus sprechen, kommen immer zuerst die Emotionen, die werden natürlich nicht benannt, aber die sind im Raum. Und das wird ganz klassisch auch als Schuldabwehr bezeichnet, aber das sind wirklich ganz starke Widerstände einfach, sobald wir über Antisemitismus sprechen mit Fachkräften. Und an diesen Stellen kann man sehr gut pädagogisch arbeiten und dann auch Wissen vermitteln. Und ich glaube, wenn man die Grundfunktionsweisen verstanden hat, dann erkennt man auch die neuen Ausformungen, ja, oder die neuen Gewänder sozusagen, die der Antisemitismus sich immer wieder anzieht, aber
weil genau. Die neuen Ausformungen sind ja nicht neu. Sie sind alt, aber sie kommen heute anders zum Tragen. Ja, sie kommen in einem anderen Gewand zum Tragen sehr oft und müssen neu gelesen werden. Vielleicht, wenn wir der These folgen, also erstmal, Jüdinnen und Juden werden als ein jüdisches Kollektiv gesehen, sehr homogen. Ihnen werden Absichten zugeschrieben, Verhaltensweisen, Eigenschaften. Weiterhin, das ist erstmal gesetzt. Dann Täter-Opfer-Umkehr, sie werden pauschal schuldig gemacht, beispielsweise auch im Kontext der Nahostpolitik. Und gleichzeitig werden sie gar nicht als Teil der Gesellschaft wahrgenommen und gesehen und gar nicht angenommen, dass sie da sind. Also es ist quasi, wir nennen das die Annahme der jüdischen Nichtpräsenz. Aber gleichzeitig wird ihnen eine ungeheure Macht zugeschrieben. Und das ist ein Widerspruch in sich. Aber genau dieser Widerspruch macht Menschen Angst. Ja, sie sind nicht da, aber eigentlich haben sie die Macht über uns und da müssen wir schneller sein. Also da sind so etliche nicht nur Annahmen, sondern etliche Emotionen, die damit verbunden sind. Und Jüdinnen und Juden als Kollektiv rufen auch Scham- und Schuldgefühle auf, jetzt im Kontext des Nationalsozialismus, der Nachwirkung des Nationalsozialismus, muss abgewehrt werden, sozusagen. Also darf nicht zugelassen werden. Also all diese Mechanismen sind, glaube ich, sehr, sehr zentral, die erkannt werden müssen. Und pädagogisch müssen wir Schutzräume, Dialogräume schaffen, die es ermöglichen, dass Menschen einfach sich diesen ganzen Fragen vorsichtig nähern. Weil wenn sie es nicht auflösen, gibt es keine pädagogische Intervention. Zusätzlich haben wir auch mit einem Problem zu tun, das haben wir noch gar nicht benannt. Der Antisemitismus zieht sich durch alle Gesellschaftsgruppen durch. Wir können jetzt nicht einen Täterprofil oder eine Tätergruppe ausmachen und sagen, die sind es. Das ist eine ganz, ganz wichtige Feststellung für jede pädagogische Auseinandersetzung, weil im pädagogischen Raum ist erstmal alles erlaubt. Das ist, was im öffentlichen Raum nicht erlaubt sein kann, ja, dass wir eine, sozusagen, dass wir Hassrede, ja, einfach so durchgehen lassen. Die werden natürlich sanktioniert. Ja. Es gibt schon auch Möglichkeiten der Sanktionierung. Im pädagogischen Raum müssen wir aber damit arbeiten. Wir können nicht nur durch Sanktionen vorgehen. Und Wenn wir aber den pädagogischen Raum dafür öffnen und nutzen, müssen wir in der Lage sein, das aufzufangen, was da kommt. Und das Wichtigste für den pädagogischen Prozess ist anzunehmen, dass auch ich als Teilnehmende einer Veranstaltung, als Geschichtslehrerin oder als Sozialarbeiterin Teil dieses Prozesses bin. Also wenn wir annehmen, der Antisemitismus ist ein Phänomen und das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten und Gruppen durch, dann bin ich ein Teil davon. Es kann sein, dass Antisemitismus sich auch in meinem Kopf vorfinden. Das ist nicht schlimm. Ich bin nicht gleich antisemitisch, aber ich habe vielleicht eine Gesinnung oder bestimmte Haltung, die ich dann weitergebe. Und im pädagogischen Raum ist das schon ziemlich fatal, wenn ich sie weitergebe, aber mir das nicht bewusst ist, dass ich es tue. Und das passiert in der Schule dauernd, dass wir auch antisemitische Sprache nutzen, aber nicht merken, dass wir Schulbücher greifen und Bilder benutzen oder Erklärungen benutzen, die durchaus antisemitisch sind. Aber das wissen wir nicht, ja, als Fachkräfte. Und da müssen wir auch genauer gucken und schauen, wie lässt sich das nicht nur umgehen, sondern wie lässt sich da ein Bewusstsein einfach entwickeln.
Jo, lass uns doch vielleicht mal konkret jetzt zu diesem Diskussionsforum kommen. Was genau soll denn da passieren bei diesem Diskussionsforum?
Im Kontext und im Rahmen hiesiger Bundesprogramme entstand eigentlich ein Milieu, eine ganze Fachszene, eine Fachpraxis rund um die Fragen antisemitismuskritische Pädagogik, antisemitismuskritische Bildung. Und das gilt in der Tat jetzt als ein Oberbegriff für viele verschiedene Ansätze, die den Grundsatz der Selbstreflexion, den Grundsatz der Kritik, der Gesellschaftskritik am Antisemitismus verteidigen und auch zur Sprache machen. Dieses Forum zielt, würde ich sagen, darauf ab, diese ganzen Entwicklungen zu reflektieren, die Brücke zu schlagen von diesem sehr spezifischen Feld zu hiesigen anderen Feldern wie Schule, Jugendsozialarbeit, Studenten, Projekte, Programme. Und es zielt auch darauf ab, einen gewissen Diskurs am Leben zu erhalten, weil wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber streiten. Und auch Allianzen knüpfen und suchen. Wir können aus dem Rassismusdiskurs sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen, auch in die antisemitismuskritische Arbeit und auch zurück sozusagen aus dem antisemitismuskritischen Diskurs lassen sich ganz viele Erkenntnisse generieren für die Arbeit gegen Rassismus. Daher steht auch ganz groß geschrieben in unserer Ankündigung die Suche nach Allianzen. Es sind Streiträume definitiv, die da eröffnet werden müssen. Wir müssen darüber debattieren und auch streiten. Aber der ganze Ansatz basiert eigentlich auf Coalition Building, auf sozusagen die Entwicklung von Allianzen und Koalitionen. Weil wir können nicht mehr zulassen, dass diese Debatten einfach so separat voneinander geführt werden, ja, weil das trägt auch dazu bei, dass sowohl die Communities als auch die Arbeit gegen die Abwertung dieser Communities einfach auseinandergespielt wird und völlig auseinanderläuft und nicht zueinander.
Aber ladet ihr dann auch konkret Leute ein oder lasst ihr euch einfach überraschen, wer dann da kommt, mit wem ihr dann Koalitionen bilden könnt?
Wir lassen, also in Berlin ist es anders als in Erfurt. In Berlin laden wir ganz explizit sozusagen alle ein, die sich in diesen rund um diese Themen bewegen, sage ich mal. Und das ist eine Szene, die wir kennen. In Erfurt ist das anders. In Erfurt wird das inhaltlich auch anders aufgezogen, weil hier viele Fachkräfte sicherlich zu uns kommen werden, die zu sonstigen Veranstaltungen zu uns kommen, die als Quereinsteiger vielleicht dazu arbeiten und noch nicht gerade so in dem Fachdiskurs stecken. Und da möchten wir sie mitnehmen und inspirieren. Und das sind die Fachkräfte, die sonst unsere Zielgruppen sind. Ja? Schule, Jugendsozialarbeit, Polizeiverwaltung. Also das sind unsere Zielgruppen. Wir halten sie für wichtig, weil sie eine multiplikatorische Funktion innehaben. Sie arbeiten mit anderen und schulen und qualifizieren und sensibilisieren die anderen. Und daher sind sie für uns Schlüsselfiguren, die wir unbedingt überzeugen oder beziehungsweise inspirieren möchten und mitnehmen möchten.
Genau, und auf dem Podium haben wir natürlich Leute eingeladen, die in der antisemitismuskritischen Bildung auch schon lange aktiv sind und auch in der rassismuskritischen, die aus ihren Erfahrungen erzählen, die sie auch in der pädagogischen Arbeit machen. Und Deswegen nennen wir das Ganze auch Diskussionsforum, weil wir natürlich mit dem Wissen, was die Menschen, die in diesem Feld schon lange arbeiten, reingeben, einfach in Austausch treten wollen mit dem Publikum. Also das ist ganz klar gedacht, einfach auch wirklich als, auch als ein Raum, in dem in einem gewissen Sinn auch laut gedacht werden kann, ja, wo wir einfach auch suchen nach, wo wir versuchen aktuell, also zu schauen, was passiert aktuell, was, wer arbeitet dazu, wie, wo, wo sind Erfolge, wo sind Schwierigkeiten, was sind neue Herausforderungen aktuell auch. Und das können wir am besten immer gemeinsam tun, ja, und auch einfach immer mit den Leuten, die lokal einfach aktiv sind. Genau, und da hoffen wir einfach auch auf ein sehr interessiertes Publikum und sind uns auch sicher, dass das, dass wir da Menschen ansprechen können, die das, die dieses Thema beschäftigt. Ja.
Was muss man denn tun, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können?
Und sich anmelden.
Auf welche Weise?
Es gibt im Facebook und auch unserer Homepage die Ankündigung mit dem Link zur Anmeldung. Da gelangen Sie durch diese Anmeldung direkt bei uns und bekommen eine Teilnahmebestätigung. Es ist nicht kompliziert, sich dafür anzumelden. Und uns ist natürlich auch wichtig, unsere sonstigen Projekte und Programme bekannt zu geben. Dann nutzen wir auch das Forum dafür, um andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erläutern.
Die Veranstaltung hätte ja eigentlich schon im Dezember 2017 stattfinden sollen, wurde dann aber nochmal verschoben. Kann man da sagen, welche Gründe das hatte und wie der neue Termin lautet?
Wir haben derzeit eine Dichte an Veranstaltungen und Terminen. Das Diskussionsforum ist nur eine Veranstaltung. Wir haben heute einen Kooperationsvertrag mit der Stadt Erfurt unterzeichnet.
Heute meint, ich sag's nur kurz dazu, heute meint 12. Dezember 2017.
Ja. Wir haben am 12. Dezember in Erfurt einen Kooperationsvertrag in der Stadt Erfurt unterzeichnet. In diesem Rahmen werden wir die Jugendarbeit, sozusagen Mitarbeitende der Jugendeinrichtungen stärken und qualifizieren im Bereich der diversitätsorientierten Jugendarbeit. Also wir setzen sozusagen verschiedene Projekte um und das kollidiert so ein wenig mit diesem Termin 12.12. Wir haben uns daher entschieden, einen günstigeren Termin im März zu suchen, um möglichst viele erreichen zu können.